Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Also ich sehe das immer gerne, wenn irgendwie, wenn man merkt, okay, jetzt... ist das Konzept, legen wir mal zur Seite, jetzt machen wir einfach. Ne? Jetzt müssen wir machen, weil es ist eine Situation eingetreten. Und so ist es, wenn ein Uli Hoeneß dann was loswerden will, ja, dann bitte gerne. Ne? Also das, ich bin auch der Meinung, davon lebt ja der Doppelpass, dass es unterschiedlichste Farben, unterschiedlichste Meinungen gibt. Und die müssen alle Platz finden, ja.
Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
Die heutige Folge wird präsentiert von Walbusch. Für alle, die was vorhaben. Und das hören wir hier auch noch einmal von einem prominenten Fernsehgesicht, nämlich von Klaus J. Behrendt.
Wir haben was vor. Unbeschwertes Leben genießen. Sich ganz spontan mitreißen lassen. Alle, die was vorhaben, landen immer gerne bei Walbusch.
Herr Florian, die Studiotür ist zu. Hier sitzen wir jetzt, haben zwei richtig große Mikrofone vor uns. Ich habe einen Kopfhörer auf. Du hast keinen. Weshalb hast du keinen Kopfhörer auf?
Na, ich brauche keine Anweisungen aus der Regie. Ich höre dich so gut, okay. Stefan. Ich freue mich, dass wir hier zusammen sitzen in diesem kleinen Räumchen, aber mit Abstand.
Ja.
Und bin ganz gespannt, was da kommt, was da an Fragen kommt, was da an Überraschungen kommt. Du hast mir ja schon ein bisschen was angekündigt. Ich weiß aber nicht genau, was passiert. Also ich bin völlig offen und frei und freue mich auf unser Gespräch.
Schön. Also Fragen, das kann ich jetzt schon sagen, habe ich unglaublich viele. Richtig, ja. Richtig viele.
Ich hoffe, ich habe auch viele Antworten.
Davon gehe ich mal aus. Überraschung habe ich auch dabei, das habe ich dir gesagt. Richtig gute Überraschung, deswegen lohnt es sich wirklich auch lange zuzuhören hier heute bei uns beim Podcast. Und eine Tradition ist es ja fast schon beim Prisma-Podcast Hallo, dass sich die Gäste selbst vorstellen. Deshalb bin ich sehr gespannt und sage Hallo Florian König. Jetzt sag mal, wer bist du?
Ja, ich bin Florian König, ich bin 53 Jahre alt, bin... Vater, Ehemann, bin Sportjournalist, bin Schwabe, dem man das zum Glück nicht mehr so anhört. Ich komme aus Tübingen, bin in Stuttgart groß geworden, lebe jetzt seit Ewigkeiten in Köln, habe über 2 Jahrzehnte Formel 1 gemacht und stehe jetzt vor einem neuen beruflichen Schritt, über den wir sicherlich in diesem Podcast auch ein bisschen sprechen werden, nämlich werde ab 8. August den Doppelpass sonntags vormittags den Fußballstammtisch bei Sport1 moderieren und freue mich da sehr drauf und ansonsten bin ich, glaube ich, ein ganz ordentlicher Kerl.
Schön. Über den Doppelpass sprechen wir dann nachher nochmal ein bisschen intensiver. Du sagst, du bist Sportjournalist. Du hast ja auch Sport studiert, richtig?
Ja, aber das ist so ein Wunderpunkt in meiner Biografie. Ich habe Sport studiert, aber ohne Abschluss.
Ehrlich?
Also ich muss das immer wieder zugeben. Ich habe außer Abitur und Führerschein keine abgeschlossenen Prüfungen. Also ich habe nach dem Vordiplom aufgehört, Sport zu studieren, weil ich schon parallel gearbeitet habe beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart, weil ich da im Fernsehen über ein Praktikum reingekommen bin und da so eine freie Mitarbeiterschaft sich entwickelt hat. Es stieg dann noch ein Bundesligaverein mit dem KSC auf in die Bundesliga. Wir hatten dann 2 im Sendegebiet, später 3. Und dann ging so meine Sportjournalistenkarriere los. Und ich war dann sehr schnell bereit, mein Studium dran zu geben und dieser Leidenschaft zu folgen. Ich rate immer jungen Leuten, schließt eure Ausbildung ab. Bei mir ist es jetzt nochmal gut gegangen. Es hat mir nicht geschadet. Aber manchmal, wenn ich zurückschaue, sage ich mir, Mensch, hättest du das doch mal fertig gemacht. Aber wie gesagt, es ist nochmal gut gegangen.
Hat also nichts mit fehlender Leidenschaft für das Studium zu tun oder damit nein, zu tun, dass es, dass es da nicht um Rennsport geht oder Boxen, weil nein. Das ja später eine große Rolle in deiner Karriere spielen
das
sollte.
Das stimmt, nein, das war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich war hier in Köln auf der Deutschen Sporthochschule, habe da diesen Sportpublizistik-Studiengang gemacht, aus dem unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen hervorgegangen sind, den ich nach wie vor empfehle, der auch ganz toll ist. Ich hatte eine große Leidenschaft für dieses Studium, aber arbeiten in Stuttgart, studieren in Köln und diese ganze Gemengelage hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich setze jetzt meinen Ehrgeiz auf den Job und lasse das Studium mal ruhen. Das habe ich dann eine Weile ruhen lassen und dann habe ich es ganz beendet irgendwann, also einfach mich exmatrikuliert.
Was war denn im Studium so dein Lieblingssport? Was hast du am liebsten gemacht?
Naja, ich habe eine große Leidenschaft für Fußball. Ich habe auch Fußball gespielt als Kind und Jugendlicher. Das habe ich sehr gerne gemacht, aber ich bin so ein Generalist, also ein universell Sportinteressierter und ich kann auch alles ganz gut. Ich kann nichts richtig gut. Also ich habe zwar einen Skilehrerschein zum Beispiel, also ich fahre ganz gut Ski, ich kann auch vernünftig kicken, ich kann alles so ein bisschen. Aber nichts so für die ganz oberste Schublade. Also das hat mir jetzt aber für meinen Beruf überhaupt nicht geschadet. Aber selber als Sportler es zu schaffen, dafür hat es überall nicht gereicht.
Wo es für die allererste Reihe gereicht hat, weltweit, das war die Formel 1.
Ja.
Das hast du 25 Jahre gemacht. War das nicht Magny-Cours 95, Frankreich, das erste Rennen, wo du...
Ja, da war ich das erste Mal dabei, aber noch als Redakteur und Filmemacher. Habe damals einen Film über Heinz-Harald Frentzen gemacht, werde ich nie vergessen. Das waren die Zeiten, als Michael Schumacher Weltmeister wurde, die ersten Male RTL die Berichterstattung ausgeweitet hat. Da hat man mich, den man eigentlich gekauft hat, um Fußballspiele zu kommentieren, was ich auch gemacht habe, lange Zeit gefragt, ob ich nicht in der Formel 1 mitarbeiten will. Und da habe ich nicht lange überlegen müssen, weil das war ja eine wahnsinnige Zeit, als der Schumi-Hype ausbrach, ganz Deutschland plötzlich irgendwie Motorsport-Fan wurde. Und wir waren da eben mittendrin, waren ganz vorne mit dabei. Und dann hat sich das so entwickelt. Und dann ab 96 habe ich die ersten Rennen mit Niki Lauda moderiert und ab dann eigentlich durch bis letztes Jahr im Dezember.
Wie war das denn, wenn man Fußball macht und dann auf einmal in diese schillernde Formel-1-Welt kommt?
Ja, es ist schon ein bisschen was anderes, ne? Also erstens hat man eben sich mit wahnsinnig vielen Themen auseinandersetzen müssen, die mich vorher nicht so originär interessiert haben. Ich bin kein Autoschrauber, ich bin keiner, der Benzin im Blut hat. Ne? Also ich hatte viele Freunde in der Schulzeit und auch später, die nichts lieber taten, als am Wochenende irgendwie einen neuen Spoiler ranschrauben oder irgendwelche Felgen sich da irgendwie stundenlang drüber unterhalten haben, die irgendwelche Auspuffrohre installiert haben, damit das Auto einen besseren Sound hat. Das war ich nie. Also insofern hatte ich da ein bisschen Nachholbedarf, was so die technische Seite angeht, aber was halt toll war bei der Formel 1, man hat sofort gemerkt, okay, das ist wirklich eine Weltmeisterschaft, also es ist wirklich, und die findet alle paar Wochen statt, ne? Also es kommen Menschen aus der ganzen Welt, Fahrer aus der ganzen Welt, Teams aus der ganzen Welt zusammen und reisen um die ganze Welt und tragen ihre Rennen aus. Sehr viel involvierte Sponsoren, große Marken, wahnsinnige Charaktere. Also das hat sehr schnell, auch wenn ich jetzt nicht aus der Kfz-Garage komme sozusagen, sehr schnell eine große Faszination auf mich ausgeübt. Natürlich spielt da auch eine Rolle dieses Monaco und Bling Bling und Glitzer und so, wobei mich das nicht so sehr gecatcht hat. Also ich fand eher so dieses Teamwork, eigentlich wenn man sich mit der Sportart beschäftigt, am Anfang denkt man ja gut, da ist ein Fahrer und da ist ein Auto und das ist eigentlich eine Einzelsache, das macht der Schumi alleine, aber das sind ja hunderte Menschen, die da hinten dran sind. Und das muss alles unglaublich gut gemanagt werden. Und wenn man das mal so über die Jahre ein bisschen besser begreift, dann hat die Sportart sehr, sehr viel Faszination auf mich ausgeübt. Obwohl ich sagen muss, mein Herz kommt halt woanders her. Ne? Ich habe mit Fußball angefangen als Reporter. Und deswegen ist es ganz schön, dass sich jetzt da auch so ein Kreis schließt. Aber ich habe das geliebt, über 25 Jahre diese Sportart zu machen.
Kam sie auch in ein Top-Team rein, ja? Kai Ebel.
Absolut. Und das ist ja auch eine totale Ungewöhnlichkeit in unserer doch schnelllebigen TV- und Medienwelt, dass da so ein Team fast unverändert über Jahrzehnte zusammenbleibt, ne? Und funktioniert. Also das ja, haben wir natürlich,
verstanden, ne?
Wir haben uns gut verstanden, wir haben, da gab es auch, wie überall, ne, wenn man zusammenarbeitet, gab es auch mal Zeiten, da hat man den einen nicht mehr sehen können und der andere ging einem auf den Sack und so ist es halt nun mal, aber wenn man mal jetzt bilanzierend drüber spricht, dann haben wir uns echt gut verstanden und haben uns auch gut ergänzt, weil wir doch unterschiedliche Typen sind, auch unterschiedliche Menschen ansprechen und ja, das hat viel, viel Spaß gemacht und manchmal nimmt man das ja dann so selbstverständlich hin und denkt, ja, das ist halt so, das ist irgendwie Gesetz, wir machen halt Formel 1, aber dass das nicht selbstverständlich ist, dass ein Sender einer Truppe da so lange das Vertrauen schenkt, haben wir dann schon über die Jahre verstanden. Ja? Also das war schon ein großes Glück.
Da habt ihr ja auch wesentlich dazu beigetragen. Was war denn so euer Geheimnis, dass ihr drei ihr wart ja so eine verschworene Einheit eigentlich, ne? Ihr habt ja auch abends oft zusammengesessen.
Ja.
Was war denn so euer Geheimnis oder was war das, was aus euch ausgezeichnet hat?
Also sagen wir mal so, ich fange mal ein bisschen früher an. Also als ich dazu kam, war es schon schwierig, ne? Weil Kai und Heiko waren schon unterwegs ein paar Jahre und hatten so dieses Pflänzchen Formel 1 gehegt und gepflegt und hatten auch so das Gefühl und auch nicht zu Unrecht, das ist unser Ding, ja. Und dann kommt da einer dazu, der wird uns da dazugestellt von der damaligen Chefredaktion. Und da gab es schon auch Abwehrreaktionen, ja. Und das war auch nicht einfach für mich, weil ich jetzt da nicht mit offenen Armen empfangen wurde. Aber wir haben uns halt dann auch sehr deutlich immer mal wieder die Meinung gesagt. Und irgendwann haben wir gesagt, so pass mal auf, es macht Sinn, wenn wir zusammen agieren, ne? Wenn wir nicht gegeneinander arbeiten, wenn wir nicht sagen, ich möchte aber die halbe Minute Sendezeit auch noch, nee, das ist meine und so weiter, sondern sagen, guck mal, das sind unsere Rollen. Da ist der eine, der ist der wilde Vogel in der Boxengasse, der da durchwuselt und alle zum Interview kriegt, der andere kommentiert. Ich mache mit Niki Lauda so ein bisschen das distanziertere Elder Statesman, Analytiker und so weiter. Da kommen wir uns doch nicht in die Quere, sondern wenn wir alle in unseren Punkten gut sind, dann haben wir alle was davon. Und so war das und das haben wir dann über Jahrzehnte so gelebt.
Schnapp ihn dir, war da so ein legendärer Satz, ne? Der ja. Immer in Richtung Kai, glaube ich,
ging. Ja, das hat Heiko natürlich immer mal wieder gemacht. Die haben ja dann dieses, wir nannten das Ping-Pong, dieses schnelle Abgaben aus der Kommentatorenkabine runter zu ihm. Und Heiko hatte eben so Vorschau-Monitore und sah dann manchmal schon, Kai, hinter dir ist der Schumi, schnapp ihn dir oder sowas.
Ah, also, okay.
Da gab es dann durchaus auch Regieanweisungen aus der Kommentatorenkabine.
Er hatte damals ja sogar auch in der Boxengasse, hatte er nicht anfänglich immer auch einen Overall an? Ja, so ein Rennfahrer.
Das waren die Zeiten, als noch nachgetankt wurde, ne? Ja. Als beim Boxenstopp nachgetankt wurde und dabei gab es ja immer eine gewisse Gefahr, dass irgendwas, ein paar Spritzer Benzin auf ein heißes Teil kommen und dass es brennt. Vielen Zuschauerinnen und Zuschauern, Formel 1 Fans wird es ja vielleicht noch im Gedächtnis sein, dass der Teamkollege von Michael Schumacher, der Vater von Max Verstappen, Jos Verstappen, in Hockenheim mal in einem Feuerball dann stand. Und ab dem Moment hat man gesagt, jeder, der in der Boxengasse ist, während des Rennens läuft, muss einen feuerfesten Overall tragen. Und das war bei Kai dann ein grün-gelber und später ein blau-oranger. Und er war dann trotzdem froh, als nicht mehr nachgetankt wurde und er dann noch bunter mit eigener Klamottenauswahl durch die Gegend laufen
kann. Oh ja, legendär, ja. Wie ist das so, wenn man von Wochenende zu Wochenende von Rennzirkus oder Rennstrecke zu Rennstrecke reist, teilweise über Kontinente hinweg?
Mhm. Ja, das ist auf der einen Seite natürlich total faszinierend.
Ja, ja. Ich stelle mir das unheimlich aufregend vor, so bist du am Wochenende in Monaco und danach die Woche möglicherweise bist du vielleicht in Südamerika oder so, ja?
Ja, ganz so ist es ja nicht. Es ist schon so ein bisschen, dass sich das in der Regel auf bestimmten Kontinenten eine Zeit lang abspielt. Aber klar, das gab es und gibt es und wir waren dann mal für 4 Tage in Australien, dann ist man in Malaysia, dann fliegt man wieder nach Europa zurück, dann ist man irgendwie in Monaco und Barcelona, Monaco, dann fliegt man nach Kanada das nächste Wochenende und dann ist man wieder in Europa. So ist man viel unterwegs. Das ist natürlich gerade als ich noch jünger war und das alles noch neu war das natürlich unglaublich aufregend, ne? Muss man sagen. Also man sieht tolle Städte, erlebt tolle Geschichten, weiß ich nicht. Also das ist schon sehr, sehr faszinierend. Aber natürlich mit der Zeit verliert es so seinen ganz großen Reiz, wenn man es halt schon erlebt hat, ne? Wenn man halt 20 Mal in Monaco war, dann ist das 21. Mal auch schön, aber es ist natürlich nicht so aufregend wie das erste Mal. Ne? Und so ist das mit jedem Ort. Und dann merkt man natürlich auch mit den Jahren, dass die Reiserei doch auch ein bisschen an die Substanz geht. Wenn man Klimazonen, Zeitzonen dauernd hin und her wechselt, dann gegen Ende der Saison waren wir echt durch. Obwohl wir gut gereist sind, wir mussten also nicht uns irgendwie in der Holzklasse reinklemmen, und wir hatten auch immer ein vernünftiges Hotel, da hat RTL wirklich sehr, sehr für uns gesorgt, aber trotzdem, ein bisschen Belastung ist es schon, aber es war über Jahrzehnte ein absoluter Traumjob, also das, wenn ich mich jetzt da beklage sozusagen über die Unannehmlichkeiten, ist das fast ungerecht dem gegenüber, was man davon an positiven Dingen mitnehmen konnte. Also ich hoffe, das kommt auch rüber, dass die Waage da ganz klar in eine Richtung geht. Das war eine positive, eine tolle Zeit.
Dass es ein absoluter Traumjob war, das hat man ja auch auf dem Bildschirm gemerkt. Und das haben ja auch die Anschaltquoten ja auch entsprechend ja auch bestätigt. Also ihr habt ja einen super, super Job gemacht auch und habt ja auch sehr, sehr gut miteinander gekonnt, wie du es gerade auch gut erklärt hast. Und dann sprachst du eben ja auch Niki Lauda an. Mhm. Der kam ja relativ schnell dazu. 96, glaube ich, war es.
Genau, also ich habe eigentlich mit ihm zusammen, ich habe nicht mit ihm angefangen, aber als ich anfing, war er relativ schnell an meiner Seite, und das war natürlich für mich eine Lebensversicherung, muss ich auch sagen. Ich habe sehr von ihm profitiert, weil natürlich, es gibt ja keinen Menschen, der in der Formel 1 so vernetzt ist oder war, muss man ja leider Gottes sagen, wie Niki Lauda, der jeden kannte, für den jede Tür aufging, der mir auch alles sagen konnte. Der konnte mir halt auch so viel Dinge erklären. Also, wo man sonst Jahre braucht, um irgendwie zu checken, das ist einer, der erzählt nur Unsinn. Da brauchst du gar nicht drauf hören oder so. Ja, so, also, er war mein Kompass und hat mich da sehr, sehr fair und offen an der Hand genommen. Er hat gesagt, solange du nicht tust, als ob du mehr weißt von der Formel 1 als ich, helfe ich dir immer. Ja. Also es war unser Deal, ganz zu Anfang hat man gesagt, du, pass auf, du stellst die Fragen, ich gebe die Antworten. Wenn wir das machen, dann sind wir fein. Und da habe ich mich meistens dran gehalten. Und wenn ich manchmal, natürlich über die Jahre weiß man selber auch was, ja, wenn ich dann manchmal sozusagen selber was Fachliches gesagt habe, da war auch immer so ein bisschen, übertreib jetzt nicht. König muss aufpassen, ja, war nicht zu viel. Und ja, das war eine tolle Zusammenarbeit. Ganz vertrauensvoll, ganz unkompliziert. Ne? Niki brauchte keine Vorabsprachen. Der hatte auch kein Management, keine PR-Berater oder sonst irgendwas. Den konnte man immer anrufen. Wenn er was sagen konnte, hat er immer was gesagt. War kein Diplomat, sondern jemand, der vom Herzen gesprochen hat. Das ist natürlich ein Geschenk als Experte. Ne? Wünscht dir ja jemand mit einer klaren Meinung, mit einer klaren Haltung, der auch keine Angst hat, die auszudrücken vor einem Millionenpublikum. Viele sagen ja immer, wenn ich das jetzt sage, dann könnte das passieren, und wägen alles so ab. Dadurch wird es so ein bisschen wachsweich, und das war es bei Niki überhaupt nicht.
Sie ist ja auch ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann gewesen, ja, visionär unterwegs gewesen immer. Ja.
Die ganze Lebensgeschichte war natürlich faszinierend, und mit so jemandem so nah zu sein, war natürlich total bereichernd. Ne? Also wenn wir ein Rennen geguckt haben, dann rief der Bundeskanzler Kurz an, und dann war noch das und jenes und was weiß ich. Also da hat man plötzlich Dinge miterlebt, die man sonst so als normaler Fernsehfuzzi nicht miterleben würde. Also insofern habe ich sehr, sehr viel davon profitiert. Und das war eine Geschichte, die mich halt an der Formel 1 auch so begeistert hat, dass da so wahnsinnig interessante Leute drumrum schwirren um diese Sportart, die man dann eben auch mal kennenlernen konnte oder zumindest mal erleben konnte.
Du bist ja ein wahnsinnig langer Kerl, du bist über 1,90 Meter groß. Also du warst quasi bildlich gesehen, was ein Kopf größer als Niki ist
ja,
damals war. Hast du zu ihm trotzdem aufgeschaut?
Ja, total. Total. Also klar, das hat sich natürlich mit der Zeit verändert. Am Anfang war ich einfach sehr ehrfürchtig, weil die Lebensgeschichte, die sportliche Karriere, aber eben, was du angesprochen hast, auch so dieses ganze Feuerunfall, Airline gegründet, Absturz, die Nierentransplantation und so weiter. Also was er alles so in seinem Leben geschafft hat, hat mir immer einen wahnsinnigen Respekt eingeflößt. Und am Anfang war ich halt so ein bisschen, okay, akzeptiert der mich? Ja? Können wir eine Augenhöhe herstellen? Oder bin ich der lange, aber kleine Florian? Ja? Und da bleibt immer der große Niki Lauda, zu dem ich nur nach oben schaue. Und das hat er mir sehr schnell genommen. Also das, der war, hatte überhaupt nicht die Nase hoch und war überhaupt nicht arrogant, sondern wie gesagt, unser Deal war, du stellst mir die Fragen, ich gebe die Antworten. Und ja, dann hat sich daraus eine super vertrauensvolle Geschichte entwickelt. Letztlich im Endeffekt war es dann wirklich so auf Augenhöhe. Wir haben uns so gemocht und so geschätzt, dass wir uns gegenseitig auch vor der Kamera verarschen konnten und irgendwie uns da Sprüche reindrücken konnten, ohne dass das dem anderen jetzt irgendwie wehtut. Und das war ja dann, so kriegte ich zumindest als Rückmeldung oft auch ein bisschen das, was das ausgemacht hat, unser Zusammenarbeiten für die Zuschauer zu Hause, weil es eben dann nicht immer nur um Reifen und um sonst was ging, sondern weil es eben auch so ein bisschen gelebt hat.
Und diese Duelle, die du ansprachst, auch diese kleinen Nickereien, so nenne ich es mal so vor der Kamera, die kann man sich auch bei YouTube noch sehr, sehr gut anschauen.
Ja, also, es gibt ein paar,
ein oder andere.
Ja, es also, gibt ein paar, das stimmt.
Kann ich jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Hast du einen Lieblingsrennfahrer?
Oh, das kann ich so nicht sagen. Also es gibt ein paar Rennfahrer, die ich richtig toll finde oder fand. Klar, für uns in Deutschland und auch für mich persönlich ist Michael Schumacher natürlich was ganz Besonderes, weil ich weiß natürlich, dass der Erfolg, den wir hatten und ja, diese Welle, auf der wir da surfen konnten, dass er die gemacht hat, ne? Und da konnten wir, was weiß ich, wenn wir genauso gut berichtet hätten und wir hätten halt einen Michael Schumacher gehabt, der immer nur 12., 13. wird, wäre das nicht so erfolgreich gewesen. Außerdem war er und ist ein unglaublich netter Mensch, ein unglaublich zugewandter, auch bodenständiger. Also der ist für mich natürlich was Besonderes, aber es gibt andere, die ich auch immer gerne mochte. Also ein Jenson Button oder ein David Coulthard. Auch ein Mika Häkkinen. Leider habe ich Ayrton Senna nie kennengelernt, weil das ich erst anfing, als er leider Gottes schon an diesem 1. Mai 94 verstorben war. Und ich kam dann 95 dazu. Habe unheimlich viel über ihn gelesen und auch viele Filme geguckt und auch mit Niki und auch mit Nelson Piquet und anderen oder Christian Danner, die ihn wirklich gut kannten, viel geredet. Und den hätte ich, glaube ich, auch richtig toll gefunden, weil der noch so eine sowas wie Muhammad Ali oder so, noch so eine zweite Ebene hat, er so eine wahnsinnig spirituelle Ebene und ein ganzes Land hinter sich gebracht und so weiter und konnte halt auch so toll reflektieren und philosophisch über seinen Sport sprechen. Den hätte ich gerne kennengelernt, aber man kann nicht alles haben.
Gibt es denn ein Rennen oder ein Rennwochenende, das dir so ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ach, sagen wir mal so, es waren schon sehr, sehr viele. Ich habe ja, würde ich mal sagen, 450 oder so gemacht. Mhm. Fallen mir jetzt spontan ein. Das eine ist Brasilien, dieses Rennen, wo Lewis Hamilton Weltmeister wird, weil es in der letzten Runde anfängt zu regnen, er Timo Glock überholt, Felipe Massa im Ferrari ist eigentlich schon Weltmeister, gewinnt das Rennen, in der Ferrari-Box wird schon gejubelt und so weiter, Hamilton musste mindestens Fünfter werden und er überholt tatsächlich auf den letzten Metern Timo Glock und wird Fünfter und dann schneidet die Regie in die Garage von Ferrari. Dort feiert der Vater, umarmt die Mechaniker und irgendwann tippt ihm jemand auf die Schulter und sagt, er ist nicht Weltmeister und dann gefriert so das Gesicht und das war emotional unglaublich. Und sonst 2010 der erste WM-Titel von Vettel. Ah, erinnere ich mich auch damals, ja. Red Bull. Ja, ja. Das war auch so ein Rennen, wo er eigentlich wenig Chancen hatte. Es war so das erste Rennen, glaube ich, erste Rennwochenende in Abu Dhabi. Tolles Wetter, so ein warmer Abend und irgendein Märchen. Und da erinnere ich mich noch sehr dran. Das war einfach toll. Das war so zum letzten Rennen der Saison. Dann wird der junge Kerl, der so sympathisch ist, Weltmeister. Da erinnere ich mich noch gut dran. Aber es gab so viele,
Tolle sowas Rennen. Vergisst man nicht, sowas bleibt hängen.
Ja. Sowas bleibt hängen, also auch so eine, das ist jetzt ein bisschen Kitsch, ja, aber ich weiß noch ganz genau, da sind wir dann, es ist ja so, wenn das Rennen ist durch, schwarz-weiß karierte Flagge, dann machen sie die Boxengasse wieder auf, dann kann man rein als Reporter, ich renne also rein mit unserem Kamerateam, weil wir immer dann moderieren unterhalb vom Siegerpodest. Kai läuft auch rein und wir gucken uns an und ich sehe, Kai hat irgendwie feuchte Augen und wir nehmen uns einfach in den Arm, ja, und haben gar nichts weiter gesagt, sind dann weitergelaufen, aber so, das werde ich nicht vergessen, also so der, weil der Kai ist ja so ein kräftiger Kerl, ne, und dann habe ich gemerkt, okay, es geht dem auch nahe, irgendwie hat uns das emotionalisiert, dieser Vettel, der das da geschafft hat.
Kai ist ein gutes Stichwort, der hat mir eine WhatsApp geschickt.
Ach, tatsächlich?
Mit einer Sprachnachricht.
Oh Gott, ich habe jetzt Sorgen.
Oh Gott, weshalb?
Nein, weil Kai lustig ist und sich möglicherweise irgendeinen Quatsch einfallen lässt. Aber sag einfach, was er...
Ist das Quatsch? Ich bin gespannt, ob das Quatsch ist. Also wir werden's hören. Wir machen es nochmal.
So, ich habe ihn erkannt.
Wir spielen das mal.
Lieber Florian, wie oft hast du eigentlich in deiner Karriere in der Formel 1 das Wort Harvesting gebraucht?
Ja. War das jetzt Quatsch?
Das war Quatsch. Also es war ein Insider-Quatsch. Und zwar hatten wir jedes Jahr eigentlich, bevor die Saison losging, kam der Christian Danner zu uns in die Redaktion und hat uns so ein bisschen technisch auf den neuesten Stand gebracht. Ne? Und dann gab es irgendwann die Einführung des Hybridmotors mit, grob gesagt, einem Elektrogenerator, der durch der Bremsenergie und so weiter beim Abbremsen Energie speichert und die dann wieder abgeben kann. Und da hatte er den Satz gesagt, passt auf, in dieser Saison werdet ihr das Wort Harvesting, das heißt Ernten, Strom ernten, ganz oft hören. Und Kai und ich haben gesagt, sind wir mal gespannt, wie oft wir das Wort hören, und wir haben es eben nie gehört. Es hat nie jemand in der Formel 1 hinterher gebraucht. Okay. Und deswegen hat der Kai immer wieder, wir sitzen am Flughafen und der Flug hat 2 Stunden Verspätung und man ist irgendwie schlechter Stimmung. Mit Harvesting hat er mich immer wieder erheitert. Also deswegen war das ein Insider von Kai. Ja.
Ich musste zugeben, ich musste es auch erst googeln und recherchieren, als ich die Nachricht bekam. Ja. Das Harvesting, natürlich sieht man sofort, das heißt Ernte irgendwo. Ja, genau. Und ich habe unheimlich viele technische Skizzen gefunden, wo das erklärt ist, wie es in der Formel 1 halt damals dann auch eingeführt wurde.
Genau. Und es mag auch sein, dass das irgendwie in Ingenieurskreisen, darum ging, wer kann also besser und schneller Energie wieder zurückgewinnen. Das ist ja das Grundprinzip. Aber dieses Wort Harvesting ist uns eben nur in diesem Saisonvorschau-Vortrag von Christian entgegengekommen und hinterher nicht mehr.
Ihr wart auch beim Boxen zusammen, ne?
Mit Kai sehr, sehr viel. Kai ist ja selber Boxer, also ist ja heute noch, wo immer wir waren in der Formel 1, in Melbourne, in so einer Eisenbahn, in so einer, weißt du, da sind so Bögen, so Rundbögen, es gibt's hier in Köln auch unter der Eisenbahn, und da sind so Verschläge drin, und da ist irgend so ein Boxstudio, da geht er dann zum Beispiel immer trainieren, der weiß also überall, in Mailand geht er dahin, und in Malaysia hat er irgendwie eine Boxbirne im Gym, da sucht er sich gerade sogar die Hotels danach aus, ja, wenn da irgend so ein Boxsack hängt, dann geht er eher dahin als woanders hin und so. Also der ist total im Boxen drin. Und hat ja damals auch maßgeblich dafür gesorgt, dass Henry Maske bei RTL seine ersten Profikämpfe machte. Also diese lange Zeit, die das Boxen bei RTL unglaublich erfolgreich war, ist ganz untrennbar mit Kai Ebel verbunden. Und wir haben viele, viele tolle Erlebnisse da am Ring gehabt, weil das ist ja, wenn ich ein bisschen ausholen darf, ist ja schon ein unglaubliches Panoptikum an Menschen, die da hinkommen. Ne? Also die High Society, teilweise die Lokalpolitik, aber auch Halb- und Unterwelt, Rotlicht. Also das ist faszinierend. Ja. Und dann letztlich halt natürlich ein Ring in einer Halle oder in einem Stadion und 2 Menschen mit Handschuhen, die es sich richtig besorgen. Also das ist schon sehr, sehr faszinierend.
Aber auch brutal, oder?
Ja, wobei, also ich muss ja sagen, klar, ich kann mir selber für mich nicht vorstellen. Ne? Also ich möchte nicht geschlagen werden, ich schlage auch nicht. Aber Ich finde, wenn man am Ring sitzt, das hat so viel Fairness trotz allem, dass es nicht so brutal wirkt, wie wenn man es, also finde ich, so sieht. Ne? Also wie wenn man es irgendwie, klar, die Zeitlupen und so, wenn man sieht, wie sich der Kiefer verformt und das Blut und Schweiß irgendwo hinspritzt, ist natürlich schon brutal, klar. Aber ich eben finde, dass meistens die Kämpfer unglaublichen Respekt voreinander haben und sehr respektvoll miteinander sind und sich auch nach dem Kampf in den Arm nehmen. Und deshalb habe ich da also nicht so den Reflex wie bei anderen Sachen, dass ich dann wegschauen muss. Also ich kann zum Beispiel nicht sehen, wenn beim Fußball jemand sich den Knöchel verdreht oder sowas. Oder wenn das Knie in die falsche Richtung überstreckt wird und das Kreuzband reißt oder so. Kann ich mir nicht anschauen hinterher in der Zeitlupe. Aber beim Boxen hatte ich das Problem nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass ich gespürt habe und auch natürlich in vielen Gesprächen mitbekommen habe, wie respektvoll die miteinander umgehen und wie sehr die das beide wollen. Also es ist ja nicht so, dass da jemand einen anderen verprügelt, sondern die wollen ja beide kämpfen miteinander. Also was eine andere Situation als auf dem Schulhof, wo irgendjemand einen vermöbeln will.
Ja, und es ist ehrlich, es ist authentisch, genau. Es ist Mann gegen Mann.
Ja, es sind ganz klare Regeln und deswegen hat das so eine Faszination auch für die Literatur. Ja, Hemingway und andere schreiben darüber, Wondratschek und so weiter. Also das hat dieser archaische Kampf Mann gegen Mann. Der hat natürlich schon einen Reiz.
Ihr hattet ja wahnsinnige Erfolge auch damals mit Sir Henry. Ja? Das waren ja Quotengiganten quasi. Ja. Also Samstagabend, der gehörte quasi euch, die Bühne.
Naja, also ja,
das
stimmt schon. Ja. Wir hatten, das vergisst man ja schnell, aber wir hatten Kämpfe mit 18 Millionen Zuschauern. Also das war Schulz gegen Botha. Wir hatten 17,5 oder 6 hatte Henry, Virgil Hill. Das sind ja Einschaltquoten, die es seitdem nie mehr gegeben hat bei RTL. Ne? Also das ist schon außergewöhnlich.
Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
Und wenn man das vergleicht mit Fußball-Länderspielen oder sowas, da war das in dieser Liga. Ne? Also in der Liga Europameisterschaftsspiele, WM-Spiele hatten wir bei der Formel 1 auch. Es gab auch ein Formel 1-Rennen mit 16 Millionen Zuschauern. Das war das Saisonfinale 97.
Denkst du an diese Boxzeit noch zurück?
Manchmal ja, klar. Also ich finde
inwiefern?
Ja, ich finde es einfach schade, dass es diese Art Sport momentan in Deutschland nicht mehr in der Mitte der Gesellschaft gibt. Es gibt wenige gute deutsche Boxer oder Boxer, die Deutschland begeistern gerade. Ne? Muss man einfach sagen. Das hat dann mit den Klitschkos, die wir ja so ein bisschen für uns vereinnahmt haben, wo sie Ukrainer sind, geendet. Und das war schon eine tolle Art, Fernsehen zu machen. Wir hatten sehr viel Inszenierung, Show dabei, Lichtgestaltung. Das hat schon unheimlich viel Spaß gemacht, weil wir da in die Vollen gegriffen haben und dann so auch die ganze Klaviatur spielen konnten. Und das war so eine einfach eine tolle Abwechslung, so da, dreimal im Jahr irgendwie, drei, viermal im Jahr, so eine große Nummer irgendwie in einer schönen Halle mit Tralala und Hopsasa und Vangelis und so weiter. Das war schon,
das war schon
dann was anderes so als so normale Sportberichterstattung. Ja.
Conquest of Paradise.
Conquest of Paradise, genau.
Eine andere Arena ist die Koch-Arena.
Ja.
Da bist du dann mit Heiko Wasser wieder aufgetaucht, ja?
Ja, das war so ein Intermezzo. Das haben wir ein paar Jahre sehr gerne gemacht. Die Sendung heißt ja mittlerweile Grill den Hänsler und ist dann von verschiedenen Leuten moderiert worden. Jetzt ist es meine sehr geschätzte Kollegin Laura von Torra, die die Sendung macht. Nee, das haben wir sehr gerne gemacht. War damals so von dem Vox-Geschäftsführer Frank Hoffmann so eine Idee, wir machen einen sportlichen Wettkampf aus, also einen Kochwettkampf wirklich. Und da kam er dann auf uns, weil wir das also sozusagen sportlich begleiten sollten. Und was da am Anfang dann so ein bisschen Stirnrunzeln und Fragezeichen hervorgerufen hat bei den Leuten, was machen die denn da jetzt so beim Kochen, was soll das denn, hat dann eigentlich gut funktioniert über einige Jahre und dann irgendwann haben die gesagt, jetzt müssen wir was anderes machen und haben dann sind dann andere Wege eingeschlagen. Aber nee, das war eine lustige Sache und wir haben das sehr gerne gemacht.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Was bist du so für ein Kochtyp? Kochst du gerne selbst?
Ich koche sehr gerne.
Echt?
Ja, ich koche sehr.
Was gibt's bei dir?
Naja, es kommt drauf an. Also jetzt meine Kinder sind mittlerweile groß, ne? Also fast 18 und fast 20.
Zwei Jungs, ja.
Ja, zwei Jungs. Aber da gab es natürlich also so, was man halt so kocht, Spackboll und Wiener Schnitzel oder so Zeug, ja. Aber ich koche auch ganz gerne mal was Aufwendigeres, ja. Also zurzeit liebe ich, also es gibt einen israelischen Koch, der in London ist, Yotam Ottolenghi heißt der, tolle Kochbücher und da habe ich jetzt so ein paar palästinensisch-israelische Sachen gemacht. Es klingt jetzt ganz crazy, aber es schmeckt fantastisch. Also es sind ganz viel vegetarische Sachen dabei und so. Ist ein bisschen aufwendig, weil man sich halt weiß ich nicht. Du musst halt dann Salz, Zitronen irgendwie einlegen vorher eine Woche und so weiter, damit ein bestimmtes Gericht funktioniert und brauchst ein paar Kräuter und ein paar Gewürze, die man jetzt nicht so normalerweise in der Schublade hat. Aber sowas mache ich eigentlich dann mal ganz gerne, aber auch nicht dauernd, sondern vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, dass ich sage, so jetzt laden wir mal ein paar Freunde ein und dann koche ich mal was Nettes und manchmal gelingt es und manchmal nicht, aber das macht mir Spaß. Also
ja, spannend, spannend. Aber wo holst du dir so eine Inspiration her? Ist das so was du von deinen Reisen so mitbringst?
Auch, ja, doch, das muss man schon sagen. Also wir haben schon, also das ist schon was einen so ein bisschen schult. Also zum Beispiel, wir haben ja dann doch ein paar Rennen gehabt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Bahrain, also im Nahen Osten. Und wir waren in Baku, in Aserbaidschan, ich war im Fußball mal in Georgien und überall gehst du natürlich essen und merkst, Mensch, in Georgien schmeckt ja ein bisschen griechischer, ein bisschen türkischer und Aserbaidschan ja auch ein bisschen ähnlich. In Arabien diese ganzen Mese-Sachen, also irgendwie so ein Petersiliensalat oder ein Hummus und so, was man halt so kriegt oder die Datteln und probierst dich so durch und ja, dann irgendwann schmeckt dir halt was und denkst, das möchte ich jetzt auch mal machen. Und woher kriegst du? Und schaust du halt, ob, klar, gibt ja mittlerweile für alles ein YouTube-Tutorial oder Rezepte im Netz. Oder aber eben Freunde, die wissen, dass man Spaß hat da dran, schenken einem mal irgendwie ein Kochbuch oder sowas. Und so kommt das. Also ich mache aber jetzt, das klingt jetzt so, als ob ich die ganze Zeit irgendwie experimentell kochen würde.
Ja, schon.
Nein, ich habe schon Spaß an sowas. Aber wie gesagt, wir machen auch gerne eine Rindsroulade oder sowas. Ja, also alles zu seiner Zeit. Und eins noch, dann bin ich mit dem Kochen durch. Was ich am liebsten mache, sind die Sachen, die meine Oma, Österreicherin gewesen, leider schon verstorben, immer gemacht hat, das waren die Marillenknödel. Also Aprikosenknödel. Ja. Leider isst die in meiner Familie eigentlich niemand außer mir gerne, aber dann mache ich trotzdem 10 und dann esse ich die 3 Tage lang. Das ist fantastisch.
Also das kann ich nur unterstreichen. Also ich esse sie auch sehr gerne.
Ja, also gerne österreichische auch Süßspeisen oder Mehlspeisen, ja, ist super. Schon was besonders Gutes. Ja.
Super. Mhm. Schön.
Ja.
Gibt es auch den Kaiserschmarrn, den
guten, ja? Kaiserschmarrn, ach, es gibt so viele, viele Sachen. Buchteln und was weiß ich, ja.
Du sprachst eben, als wir bei der Kocharena waren, so ein bisschen so diesen sportlichen Wettstreit an, den ihr versucht habt, damit auch so ein bisschen aufleben zu lassen, da in Verbindung mit dem Kochen. In Tokio laufen die Olympischen Spiele, verschoben um ein Jahr.
Ja.
Du warst ja auch bei Olympischen Spielen schon, auch vor Ort.
Ja, aber das ist ewig her. Ne?
Was bedeutet das für dich so, Olympia? Was ist das für dich so?
Also das muss ich sagen, das ist auch eine berufliche Erinnerung, die ich nie vergessen werde. Das war 1992 Barcelona. Ich war ein wirklich noch junger Kerl. Ich war 24, 25 und war im ARD-Team bei den Olympischen Spielen als Matz-Redakteur. Also das ist so jemand, der redaktionell Sachen zusammenschneidet. Also ich war zum Beispiel zuständig für das Dreamteam für Basketball. Damals war zum ersten Mal war die USA mit ihren ganzen NBA-Stars da, ja, und haben natürlich alles in Grund und Boden gespielt. Und der Kommentator in der ARD war der Fritz von Thurn und Taxis. So, und die meisten dieser Spiele dauern zu lang, als dass man das komplett live gesendet hätte, weil parallel noch Leichtathletik und das war und jenes war. Also musste man aus so einem Spiel eben eine Zusammenfassung machen. Und der Fritz hat dann eben in der Halle kommentiert und ich habe aus diesen Dings dann 10 oder 15 oder 20 Minuten zusammengeschnitten. Das war der Matz-Redakteur. So, den Job hatte ich und dann habe ich noch so eine Gewinnspielgeschichte gemacht. Wir haben, da gab es also irgendwie ein Olympia-Gewinnspiel, die Menschen schickten Karten mit irgendwelchen Antworten und wir hatten dann immer so einen Sack mit Postkarten und sind dann an schöne Orte in Barcelona gefahren und haben dann da eine Auslosung gemacht mit so einer spanischen Hostess. Das waren meine Aufgaben und dann, ansonsten bin ich da mit großen Augen und offenem Mund durch die Gegend gelaufen. Ich konnte mit meiner Akkreditierung natürlich überall rein, mir ganz viel angeguckt. Und damals war es ja noch ARD-Tag, ZDF-Tag. Also am ZDF-Tag war wenig zu tun für uns oder für mich als Matz-Redakteur. Für die Reporter, die mussten sich natürlich vorbereiten und so weiter. Aber das waren 3 Wochen in Barcelona, die ich nie vergessen werde.
Das war ein klasse Job.
Ganz, oder? Ganz, ganz, ganz toll. Und wirklich? Leider, jetzt wenn ich sozusagen klagen würde, würde ich sagen, diese Sachen fehlen mir so ein bisschen. Ne? Ich hätte unheimlich gerne, gut, wir hatten die Fußball-WM, 2006 waren wir dabei, 2010 war ich in Südafrika mit dabei. Aber so Olympische Spiele, solche Großereignisse, das hat einen besonderen Reiz. Und aber die finden halt bei ARD und ZDF statt und das ist auch in Ordnung so. Aber da gucke ich unheimlich gerne zu und denke, Mensch, hätte ich auch mal Lust gehabt, irgendwie da den, weiß ich nicht, das Schwimmen zu kommentieren oder was auch immer. Aber war eine tolle Geschichte.
Schwimmen kommentieren würdest du gerne? Na. Schwimmen schauen, tust du das? Ja, weil das ist ja auch...
Also ich schau diese ganzen Sachen unheimlich gerne. Ich würde jetzt Schwimmen nicht unbedingt kommentieren, wo ich immer unheimlich Lust drauf gehabt hätte, wäre Wintersport. Ich bin ein totaler Ski-Alpin-Freak, gucke das unheimlich gerne. Muss aber sagen, da gibt es und gab es auch hervorragende Kollegen, Gerd Rubenbauer, aber jetzt auch Bernd Schmelzer und Felix Neureuther, die das wirklich toll machen. Aber das habe ich eben, ich habe eben auch über die Formel 1 ein paar Skifahrer kennengelernt und das ist auch eine ganz toller Menschenschlag, sehr zugänglich. Ganz kernig, ehrlich, offen, echt. Gefällt mir gut.
Aber nochmal zu den Sommerspielen jetzt. Mhm. Was ist denn, also da gibt es ja unheimlich viele Sportarten, die eigentlich gar nicht so populär sind, so bekannt, moderner Fünfkampf.
Ja, ja.
Was es da alles so gibt, ja, Bogenschießen. Ist das sowas, wo du dich so alle 4 Jahre oder jetzt waren es ja 5 Jahre, wo du sagst, hey, schön, dass das mal wieder gezeigt wird, ich gucke mir das mal an?
Mhm. Auf jeden Fall. Also das muss ich schon sagen. Und das ist ja auch... kann man jetzt leicht sagen, aber das meine ich wirklich so, das ist die Ungerechtigkeit unserer Medienwelt, dass natürlich sich das alles auf Fußball fokussiert, dass die Formel 1 noch eine Rolle spielt, ein paar Sportarten noch irgendwie sozusagen gefeatured werden und der Rest findet eben nur alle paar Jahre statt, wenn irgendwie ein Großereignis ist. Ja. Und da sind ja auch Weltklasse-Leute, die wahnsinnig trainieren und alles diesem Sport unterordnen, die damit keinen Pfennig verdienen können, wenn man so will. Und das tut mir natürlich schon leid. Ja. Und deswegen finde ich es eben auch wichtig, dass die Olympischen Spiele dann jetzt auch stattfinden. Und es gibt ja viele, die sagen, nein, oh Gott, und verschiebt's und lasst es sein. Ich weiß halt, was es für jemanden bedeutet, der jetzt 5 Jahre auf irgendwas hintrainiert hat, der nicht weiß, ob ich das in 4 Jahren nochmal machen kann und so weiter, dass das Ding stattfindet. Also deswegen, für diese Sportarten tut es mir leid, dass die eben immer nur so zu bestimmten Ereignissen, ja, dann gibt es mal im Winter irgendwie Curling, gucken dann 8 Millionen und dann aber findet es nicht mehr statt. Das tut mir furchtbar leid, aber es ist leider die Realität. Also ich bin ja, ich bin Anfang 50, also ich bin in 67 geboren und so habe angefangen in den 70er, 80er Jahren mich für Sport zu interessieren. Und da, weiß ich nicht, da gab es noch in der Sportschau irgendwie Radball mit den Gebrüdern Pospichil oder Wasserball lief da oder so. Das läuft jetzt sicher auch irgendwo im dritten Programm oder so, aber da irgendwie jedes Fußballspiel live kommt und alles irgendwie so sich auf diese Sportart fokussiert, finden diese anderen eben nur noch am Rande statt. Und das tut mir für die, die da tolle Leistungen bringen, schon ein bisschen leid.
Ja, das stimmt. Das ist eine Entwicklung, die ich auch seit Jahren beobachte. Und immerhin wurde ja jetzt die Deutsche Meisterschaft der Straßenradrennfahrer bei dir in deiner Heimat in Stuttgart, mehr oder weniger, die wurde ja live übertragen.
Ja, also immerhin, ja. Also richtig. Das gibt es ja auch. Und das ist auch kein Vorwurf an die Kollegen, Kolleginnen von ARD und ZDF. Die machen unheimlich viel und in ihren dritten Programmen und so weiter, gar keine Frage. Trotzdem, ich glaube, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, Volleyball, Handball, Basketball, Eishockey geht ja noch so halbwegs, aber alles, was so ein bisschen drunter ist, noch ein bisschen mehr Randsportart, ja, da kannst du froh sein, wenn du irgendwie beim Zoll oder bei der Bundeswehr bist und wenn du noch ein bisschen Sportförderung kriegst und irgendwie über die Runden kommst, ne?
Beispielsweise beim Fechten.
Ja, zum Beispiel, ja.
Da gibt es eine sehr erfolgreiche Olympionikin, das ist die Britta Heidemann.
Ah ja, klar.
Britta habe ich gehört in der Vorbereitung auf unseren Podcast, in deinem Podcast.
Ja.
Du hattest sie letztes Jahr zu Gast in der Königspartie.
So das heißt stimmt,
nämlich dein Podcast. Und ich muss dir ein Kompliment machen, Florian. Ich habe mir 3 Folgen angehört.
Mhm.
Du kitzelst da richtig viel aus dem Menschen raus.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das so das Rauskitzeln ist. Ich meine, wenn man halt in so einer angenehmen Atmosphäre miteinander mal ohne Zeitdruck spricht, dann kommt man ja auch ins Erzählen, ne? Und ja, Britta ist natürlich hochinteressant, ne? Die hat ja alles erreicht als Sportlerin, ist aber auch eben eine, die sagt, ich möchte gerne was verändern, ich möchte mich engagieren, die geht so ein bisschen in die Funktionärsgeschichte, IOC-Athletensprecherin und solche Dinge. Auch eine sehr reflektierte Frau, jetzt Mutter mittlerweile.
Ihr habt über Haltung gesprochen, das fand ich super spannend. Haltung war euer Oberbegriff.
Ja, ich versuche immer in diesen Podcasts so einen Oberbegriff zu finden. Und ja, sie ist ja eine, die Haltung zeigt, also die zum Beispiel auch das IOC verteidigt, auch wenn das nicht gerade Mainstream-Meinung ist und so weiter. Ne? Also sie ist eine, die für mich vorbildlich ist für eine mündige Athletin.
Ja, und sich wirklich sehr für die Athleten einsetzt. Britta hat mir auch eine Sprachnachricht
geschickt. Oh,
okay. Ja, die wollen wir uns jetzt mal anhören.
Sehr gerne.
Hallo lieber Florian, hier ist deine Lieblingsfechterin Britta. Ich habe eine Frage an dich und zwar, wir haben ja ein ganz tolles Interview geführt in deiner Königspartie. Kannst du dir vorstellen, dass es auch die Florian-König-Show gibt, so wie die Johannes-Bekerner-Show im Fernsehen? Ich glaube, du kannst sowas super gut moderieren. Richtig guter Talk.
Ja, also das ist ja schon mal viel wert, wenn jemand an mich glaubt, wie
wenn
Britta.
Das mal kein Kompliment ist.
Das ist ein wirklich nett, wirklich wirkliches Kompliment und sehr sehr nett. Ja, möglicherweise könnte ich das sogar, keine Ahnung. Ich glaube ja, aber ich weiß nicht. Ich fühle mich in meinem Bereich Sport sehr wohl. Ne? Ich habe da Expertise, ich kenne mich da aus und klar, ich habe auch mal diesen Sidestep, haben wir vorhin ja besprochen, Richtung Kocharena gemacht, aber ich glaube ehrlicherweise, die Unterhaltung und diese Richtung, und weil sie jetzt Johannes angesprochen hat, der ist ja als Sportreporter haben wir so relativ gleichzeitig angefangen. Wir haben auch sogar mal eine Sendung moderiert, Sport 3 Extra hieß die. Da kam ein Wochenende er, ein Wochenende ich, das nächste Wochenende Rudi Zerne. Aber der hat sich halt sehr in diese Unterhaltungsrichtung entwickelt, weil er das auch ist, weil er ein echter Gastgeber ist und ein Entertainer in einer gewissen Art und Weise, ohne dass er jetzt wie Rudi Carrell irgendwie ein Liedchen noch trällert. Und ich glaube, eine große, eine wichtige Fähigkeit ist, dass man weiß, was man kann, wo man hingehört und wo man sich auch wohlfühlt und in welchen Bereichen man sich eher nicht so sieht. Ne? Also ich glaube, da wo ich bin, bin ich ganz richtig.
Und das findet offenbar auch Sport 1 und hat dich eingekauft.
Ja. Es ist ja Talk. Ja?
Es ist Talk, genau. Ja. Es ist das, was du da demnächst machst, der Doppelpass, den gibt es ja auch nicht erst seit gestern, hat ja auch lange Tradition.
Auch 25 Jahre, ja.
Das ist der Fußball-Talk am Sonntagmorgen, wo man die Bundesliga Revue passieren lässt und wirklich auch mal ein Stück streithaft auch miteinander darüber spricht. Das ist schon was völlig anderes, ja.
Es ist formal was komplett anderes. Also klar, das sind zweieinhalb Stunden Talk mit 5-6 Leuten. Es ist inhaltlich was anderes als das, was ich zuletzt gemacht habe. Ich war ja, natürlich habe ich Fußball gemacht. Ich war bei der Nationalmannschaft jahrelang jetzt. Wir haben Europapokal immer gemacht. Aber die Bundesliga begleite ich jetzt als Zuseher, als Leser, als Fan, als begeisterter Beobachter natürlich durch, aber jetzt als Berichterstatter nicht die letzten Jahre und Jahrzehnte. Und deswegen ist es was Neues und da freue ich mich unglaublich drauf. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sport1 mich gefragt hat, dass sie auf die Idee kamen, mich da anzufragen und dass sie mir das zutrauen. Ich traue mir das übrigens auch zu. Also das ist anders als jetzt bei dem, was Britta da ins Spiel gebracht hat. Da bin ich ganz sicher, dass ich da richtig bin. Und freue mich da sehr drauf. Freue mich sehr drauf, weil es ist schon so, nach langen Jahren Formel 1 entwickeln sich Routinen. Ne? Und das ist gut, davon profitiert man. Aber auf der anderen Seite braucht man immer mal wieder was einen fordert und wo man sich nochmal irgendwie neu reinknien muss, wo man sich vielleicht beweisen will oder muss. Und das ist der Doppelpass jetzt für mich. Ne? Das war in den letzten Jahren zuvor eben auch, deswegen waren Boxen auch so schön. Das waren dann immer mal wieder irgendwie nochmal Dinge, die dich aus der alltäglichen Routine rausgebracht haben. Deswegen freue ich mich jetzt unheimlich auf diese Aufgabe da in München.
Und du warst ja auch schon mal da. Du saßt auf einem anderen Stuhl, du warst Gast.
Ich habe, als ich mit Olaf Schröder und Pit Gottschalk die Gespräche geführt habe, Olaf Schröder ist der Geschäftsführer da, Pit ist der Chefredakteur, und wir uns dann geeinigt hatten und die Hand gegeben haben, haben sie mir das Buch geschenkt. 25 Jahre Doppelpass habe ich zu Hause. Und da ist hinten drin ein Register. Alle Gäste, die jemals drin waren, mit Datum wann. Also, und ich war fünfmal zu Gast.
Fünfmal.
Hätte viel häufiger sein können. Ich musste sehr, sehr oft absagen, weil ich eben ja mit der Formel 1 auch viel unterwegs war. Und ehrlicherweise, wenn ich dann meiner Frau gesagt habe, ich bin das eine Wochenende da, aber da bin ich den Sonntag, bin ich in München beim Doppelpass, da bin ich eingeladen. Dann hat sie meistens gesagt, ja, okay, aber eben manchmal auch, bitte, muss das sein. Und dann habe ich auch ein paar Mal abgesagt, ja. Aber ich war sehr, sehr gerne zu Gast da, ja, muss ich sagen.
Erinnerst du dich noch an eine von deinen Sendungen, bei denen du zu Gast warst? Gab es ja, irgendwas Besonderes? Hat Uli Hoeneß mal angerufen in den Sendungen?
Nee, da war ich nicht da, als Uli Hoeneß angerufen hat. Ich war bei, meine erste war bei Jörg von Torra. Ich war nicht bei Rudi Brückner und Udo Lattek, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Müsste jetzt nochmal in dem Buch nachschauen. Aber mit Jörg, den ich eben auch noch aus der Zeit bei der ARD kannte. Also wir haben ja vorhin über 92 Barcelona gesprochen. Da war Wonti einer der Moderatoren. Ich war halt ein Matz-Redakteur, aber wir kannten uns. Ich habe sehr aufgeschaut zu ihm, habe mich dann gefreut, dass wir uns da in der Sendung wieder sahen. Und da rauchte ich noch. Und Wonti auch, ich glaube, er raucht immer noch, weiß ich nicht, könnte sein. Und in jeder Werbepause sind wir raus, schnell vor die Tür beim Hilton und haben da eine gequalmt zusammen. Das passiert mir jetzt aber nicht mehr, weil ich jetzt nicht mehr rauche. Aber das erinnere ich noch und ja, das war total angenehm. Das, ich meine, weil von Torra auch ja so ein einer, der das voll im Griff hatte da die Sendung, ne? Da fühlte man sich immer gut aufgehoben.
Er hat das auch am längsten gemacht. Er hat das 11 oder 12 Jahre hatte das gemacht.
Ja, es sind ja nur 3 Moderatoren in diesen 25 Jahren gewesen. Eben Rudi Brückner, Jörg von Torra und jetzt Thomas Helmer. Und ich glaube, Thomas war 6 Jahre und Rudi 9 oder 8 und Wonti 11 oder so. Mal gucken, was für eine Zahl ich dann da am Ende irgendwann in die Geschichte eingehe. Ich hoffe, es wird keine Eintagsfliege.
Dein erster Auftritt, das müsste das DFB-Pokal-Wochenende sein. Der 8. ist das, Sonntag der 8.
So ist es. Das ist der 8. August. Das ist das Wochenende DFB-Pokal, das Wochenende vor dem Bundesliga-Start. Und da legen wir dann los.
Es sind ein paar spannende Partien dabei. Ja? Die Bayern spielen in Bremen, nicht
ja,
bei Werder.
Ja, genau.
irgendwo
beim
da.
Beim SV. Ja. Ich habe die Reaktionen gesehen bei dem Amateurverein, als Bayern zugelost wurde. Die waren natürlich außer sich vor Freude.
Traumlos.
Das ist natürlich das Spiel des Jahrhunderts, des Jahrzehnts dort. Nein, und das ist schön, in den ersten Runden beim DFB-Pokal wirklich auch dann diesen großen Unterschied teilweise hast zwischen vierter und erster Liga und so weiter. Und natürlich sind wir alle gespannt auf die Bayern generell in der Saison. Wir sind gespannt auf Nagelsmann. Wir sind gespannt, ob einer der Leipzig, Dortmund, Wolfsburg, Leverkusen wirklich mal ernst machen kann und den Bayern es zumindest bis zum Schluss schwer macht in dieser Saison.
Glaubst du das?
Naja, also ich weiß es nicht. Ich gebe ehrlich zu, ich hoffe es jedes Jahr. Ne? Nicht, weil ich das nicht wertschätze, was die Bayern leisten, sondern einfach, weil es schöner ist, wenn du wirklich in Saisonfinale gehst und noch mehrere Mannschaften Meister werden können. Ich habe neulich für die Königspartie Andi Möller interviewt. Und da haben wir auch nochmal geredet über das Saisonfinale 92, das erinnere ich ebenso gut, weil da war ich junger Reporter und war mit dem VfB Stuttgart in Leverkusen. Der VfB hatte eine Außenseiterchance, Meister zu werden, es konnte noch Dortmund Meister werden und Eintracht Frankfurt. Und Eintracht Frankfurt hat dann aber in Rostock nicht gewonnen, beziehungsweise verloren. Dortmund hat auch nicht gewonnen, der VfB gewinnt 2-1 in Leverkusen und wurde Meister. Also es war ein Saisonfinale, an dem drei Mannschaften noch deutscher Meister werden konnten. Und das hatten wir eben jetzt 10 Jahre nicht mehr, ja, mindestens. Ja.
Und dann hast du sonntags morgens am Tag danach den Doppelpass. Das wäre so eine Traumkonstellation.
Das wäre eben eine Traumkonstellation, ja. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren doch eigentlich am letzten Spieltag natürlich unglaubliche Dramatik im Abstiegskampf, Kampf um die internationalen Plätze. Aber die Meisterschaft war in der Regel schon vorher entschieden. Und ich würde mir einfach wünschen, im Sinne der Fußballfans, im Sinne der Spannung einfach, dass es bis zum Schluss offen ist und dann können die Bayern trotzdem gewinnen. Ja? Also das ist ja alles möglich. Aber das sind so die Fragen, die man sich vor jeder Saison stellt und dann sind wir gespannt, wie die reinkommen, wie das funktioniert und ja, mit dem DFB-Pokal haben wir da so ein Aufgalopp und dann geht's los.
Wie bereitest du dich auf so eine Aufgabe vor? Ist das so, okay, da kommt was Neues und ich bin da seniorig genug, erfahren genug, ich mache das schon? Oder ist das nochmal so ein anderes Format, wo du sagst, da muss ich mich nochmal so ein bisschen reinfuchsen, guck mir ein paar alte Sendungen vielleicht an, übernehme ein bisschen was, versuche ein bisschen was Neues zu machen?
Ja, klar. Also das ist alles von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also ich habe mein Fußballnetzwerk noch ein bisschen enger geknüpft. Ich habe mit vielen Leuten telefoniert, viele Leute getroffen, habe mir natürlich, seit ich weiß, dass ich da zum Doppelpass gehe, die Sendung noch ganz anders angeguckt. Jetzt nicht so wie früher irgendwie das lief und dann sitzt man mal eine Viertelstunde, dann geht man aber doch frühstücken noch 20 Minuten mit der Familie, setzt sich wieder zurück oder wenn man merkt, es lacht einer, geht man schnell an den Schirm, sondern natürlich mit einer ganz anderen Intensität. Und lese ich über Fußball intensiver als früher. Ja, klar, ich habe immer die Sportbild und den Kicker gelesen, aber das ist jetzt mit einer anderen Intention. Und dann habe ich mich mit der Redaktion sehr intensiv ausgetauscht in den letzten Wochen und Monaten, alle Leute da kennengelernt und kann es losgehen. Also ich fühle mich gut vorbereitet, freue mich total drauf. Steht und fällt immer natürlich mit unseren Gästen. Wir haben tolle Experten, wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die da gerne hinkommen, aber wir brauchen natürlich auch große Namen des Fußballs. Und das ist eine echte Herausforderung für die Redaktion, da immer Top-Gäste zu bringen, aber es gelingt. Ich sehe es ja selber als Zuschauer seit vielen, vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich und ich hoffe, das geht so weiter.
Jetzt sitzen wir hier in einem relativ kargen Raum, haben ein Tischchen vor uns stehen, jeder ein Glas Wasser, meine Uhr liegt hier, ich habe meine Fragen hier liegen. Beim Doppelpass hast du, ich glaube blau ist es, hast du das Phrasenschwein auf dem Tisch stehen.
Das Phrasenschwein bleibt auch, kann ich also alle beruhigen. Ich werde ja immer mal wieder gefragt, ja, macht ihr jetzt alles anders, wird jetzt alles neu? Und ich sage mal, ich mache mal so ein bisschen so einen Vergleich aus dem Automobilbereich. Wir führen kein neues Modell ein, aber wir machen vielleicht eine Modellpflege. Ne? Also es gibt ein paar Dinge, die sich ändern. Es wird ein bisschen andere Deko geben. Es gibt so ein ein paar Kleinigkeiten, aber die Rubriken bleiben, das Phrasenschwein bleibt selbstverständlich, allein schon auch wegen des guten Zwecks, beziehungsweise hat ja zwei gute Zwecke. Zum einen versuchen wir uns alle sprachlich irgendwie um irgendwelche Floskeln rumzudrücken, was ja gut ist, weil das ist ja, das war die Intention ja auch von Rudi Brückner.
Das muss man vielleicht hier nochmal kurz erklären. Also das heißt, wenn es eine typische Floskel gibt von deinen Gästen.
Ja, also wenn ja, aber auch von mir, auch von mir. Also wenn ich jetzt anfange irgendwie zu sagen, da war das Tor wie vernagelt oder so, ja, dann würde man sagen, oh, Tor wie vernagelt, Phrase, und dann muss ich 3 Euro reinwerfen. Also jeder Gast, der kommt, wechselt vorher ein paar Scheine in Kleingeld. Und wann immer jemandem eine Phrase auffällt, wird eigentlich dann Money, Money, Money eingespielt und dann wird da eingeworfen. Das Geld kommt am Ende der Saison einem guten Zweck zugute und das macht es natürlich auch irgendwie reizvoll. Ne? Ich hoffe nicht, dass es dauernd nur die Musik gibt und dass wir vor lauter Geld einwerfen nicht mehr zum Sprechen kommen. Aber das bleibt, ja. Also, und der Markenkern des Doppelpass bleibt auch. Ne? Also da muss sich jetzt keiner Sorgen machen, jetzt weil der König da kommt, wird das alles ganz anders. Nein, das bleibt im Hilton, das bleibt ein Fußballstammtisch, da wird weiter Klartext gesprochen. Aber ich bin, wie ich bin, und bringe meine Persönlichkeit, meine Lebenserfahrung, meine Art, journalistisch zu arbeiten, eben mit. Und dadurch wird sich's ein bisschen anders vielleicht anfühlen als bei Thomas Helmer. Aber so ist es eben. Ne? Also wie gesagt, es ist keine Neueinführung, sondern eine Markenpflege.
Und das aber mal so ein unangenehmer Anruf aus der Regie eingespielt
wird. Na, hoffentlich.
Darauf würdest du dich freuen?
Ja, also ich finde ja, also das ist was ich ja sowieso immer schön finde, wenn irgendwas Ungeplantes passiert. Also wenn echte Emotionen kommen, wenn, ich weiß es nicht, was, wenn auch was technisch nicht funktioniert, wenn irgendwie, weiß ich nicht, wenn man improvisieren muss. Also wir hatten über die Jahre ja immer mal wieder irgendwie stundenlange Regenunterbrechungen, wo nichts passiert ist bei der Formel 1. Sie haben einfach weiter übertragen, irgendwas gemacht und die Quoten waren genauso wie beim Rennen. Also da hat niemand abgeschaltet, so, oder kaum jemand abgeschaltet. Also ich sehe das immer gerne, wenn man merkt, okay, jetzt ist das Konzept, legen wir mal zur Seite, jetzt machen wir einfach. Ne? Jetzt müssen wir machen, weil es ist eine Situation eingetreten. Und so ist es, wenn ein Uli Hoeneß dann was loswerden will, ja, dann bitte gerne. Ne? Also das, ich bin auch der Meinung, davon lebt ja der Doppelpass, dass es unterschiedlichste Farben, unterschiedlichste Meinungen gibt. Und die müssen alle Platz finden, ja, und es gibt nicht die eine Wahrheit und nur das eine Richtige. Es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt die ganzen Abstufungen dazwischen und ich hoffe, wir bilden das alles ab und am besten lebhaft und mit viel Emotionen und innere Beteiligung, ja, so dieses nüchterne Abarbeiten von Themen finde ich langweilig.
Was du gar nicht
dafür steht der Doppelpass nicht, ja, sondern der steht für eine lebendige Art und Weise, über Fußball zu sprechen.
Was du gar nicht langweilig findest, ist ja auch dein soziales Engagement. Ja, wir kommen über das Phrasenschwein jetzt kurz auch noch darauf zu sprechen. Du bist seit vielen, vielen Jahren für die McDonald's Kinderhilfe sehr engagiert.
Ja.
Wie kam das dazu? Du bist Schirmherr, glaube ich, in Tübingen.
Ich bin in Tübingen Schirmherr des Ronald McDonald Hauses dort. Ich muss das kurz erklären. Die Ronald McDonald Kinderhilfe Stiftung wird von McDonald's unterstützt, ist aber komplett was anderes. Ja. Ist weltweit aktiv und betreibt in Deutschland weit über 20 Kinderhäuser. Diese Häuser sind an Kliniken angedockt. Wir sind hier gerade in Köln, in der Amsterdamer Straße, in diesem Studio. Und nicht weit weg ist die Klinik Amsterdamer Straße. Da gibt es auch ein Ronald McDonald Haus. Diese Häuser haben folgenden Zweck. Familien, deren Kinder krank sind, schwer krank sind, die zum Beispiel Organe transplantiert kriegen, die langwierige Krebsbehandlungen haben, müssen ja dann in spezialisierten Zentren behandelt werden. Also jetzt zum Beispiel hier in Köln oder eben in Tübingen. Die Familie kommt aber, sage ich mal, 200-300 Kilometer entfernt her. Sowas macht, das passiert ja über Nacht. Also der Arzt diagnostiziert einen Herzfehler, Kind muss operiert werden, wird nach Tübingen geflogen, so. Und dann steht die Familie da und weiß gar nicht, wie sie das alles managen soll. Und dafür sind diese Häuser, dort kann man dann ein Zimmer beziehen, Krankenkasse bezahlt das. Man ist also praktisch nah beim Kind und kann dann diesen Prozess, der ja oft über Wochen, Monate läuft, eben gut begleiten, ohne dass man sich ins Hotel begeben muss oder irgendwie pendeln muss und so weiter. Und das ist der Zweck dieser Ronald McDonald Häuser. Und Henry Maske, der ja selber Franchise-Nehmer war bei McDonald's, mehrere Restaurants betrieben hat, auch sich bei der Kinderhilfe engagiert, hat mich dann irgendwann mal angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich da nicht Interesse hätte, Schirmherr zu werden in Tübingen. Und da habe ich nicht lange überlegt und habe dazu gesagt. Und mittlerweile mache ich das schon etwas über 10 Jahre. Es ist mittlerweile das größte Haus in Deutschland, weil die Uniklinik Tübingen ein sehr spezialisiertes Zentrum ist für bestimmte Operationen bei Kindern. Und ja, das ist eine tolle Sache, die ich versuche, wo es geht, zu unterstützen. Also auch wenn ich irgendwo mal irgendeine Quiz-Sendung bin oder sowas, das Geld, was dann ich da einspiele, geht immer in die Richtung.
Sehr unterstützenswert. Wir werden in den Shownotes auch das Spendenkonto dann gerne mal.
Sehr gerne, freuen wir uns, weil das ist in der Tat, das klingt immer so, wenn McDonald's draufsteht, als wäre das alles gar kein Thema. Jeder weiß das möglicherweise, der schon mal einen Burger gegessen hat bei McDonald's. Es gibt an der Kasse immer diese Glashäuschen, wo man Kleingeld reinwirft. Mhm. Das ist sozusagen die Haupteinnahmequelle dieser Stiftung. Also wenn man da mal wieder sich irgendwie ein Big Mac holt und Cash bezahlt und einen Zehner,
Cent drauf. Wenn man das noch Cash bezahlt.
Genau, ja, das ist jetzt auch was. Das ist tatsächlich auch so eine Geschichte. Das fällt eben immer mehr weg. Deswegen versucht man jetzt da beim Kartenzahlen auch eine Möglichkeit zu geben, dass man da irgendwie einen bestimmten Betrag eben auch spendet. Aber da speist sich sozusagen diese Stiftung. Und ja, das ist gar nicht so einfach, genug Geld zusammenzukriegen, um dieses Ding am Laufen zu halten. Aber die machen einen tollen Job.
Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir geben den Link dazu dann gerne in den Shownotes.
Danke.
Zu diesem Podcast. Freue ich mich. Ja. An. Ja, Florian, jetzt mit Blick auf die Uhr, wir haben eine ganze Menge schon gesprochen. Also das ist, ich muss sagen, das macht unheimlich viel Spaß, mich mit dir auszutauschen.
Ja, mir auch.
Wen hast denn du demnächst in deinem Podcast zu Gast? Kannst du uns da schon ein bisschen was verraten in der Königspartie?
Nee, ehrlicherweise nicht. Wir sind noch gar nicht so ganz klar, wie und wann wir weitermachen. Wir haben jetzt erstmal Sommerpause und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, weil ich finde das, und das merkt man ja auch bei uns jetzt gerade, einfach es angenehm ist, wenn man so ein bisschen ohne Zeitdruck miteinander sprechen kann und manchmal dann auch irgendwo ein Gespräch, eine Abzweigung nimmt, die man gar nicht geplant hatte. Und ich finde so bei den Sportlern, die ich so interviewt habe, da ist es oft eben so, dass wir die klassische Zeit des Fernsehens ist ja so 1:30, 2:30, 3 Minuten oder sowas, dass man da nichts unterkriegt. Natürlich kriegt man was unter, aber das ist alles so die erste Ebene. So, ne? Und es gibt halt hinter jedem Sportler, hinter jeder Sportlerin irgendwie noch eine wahnsinnig interessante Geschichte. Und ich finde auch, was man von diesen Leuten, die so in ihrem Bereich so außergewöhnlich gut sind und Weltklasse sind, eben auch wir Otto-Normalverbraucher auch eine ganze Menge lernen können. Also welchen Mindset die haben, wie die mit ihren Ängsten und Sorgen umgehen, wie die sich auf Erfolg programmieren und sowas. Und das finde ich halt spannend und das kannst du nicht in ein paar Minuten besprechen, sondern da brauchst du eben ein bisschen Zeit. Und deswegen haben wir immer so anderthalb Stunden, die wir dann in 2 Folgen aufsplitten. Da kommt dann schon eine Menge raus manchmal, ja.
Ja, mehr Florian König gibt es da in der Königspartie. Mhm. Und demnächst sonntags morgens live ab 11 Uhr im Check24 Doppelpass bei Sport 1. Da freuen wir uns sehr drauf.
Ich mich auch. Ab 8. August geht's los. Ja, also ich würde mich freuen, wenn viele Leute einschalten und dem Doppelpass weiter die Treue halten.
Lieber Florian, das war ein sehr erfrischendes, sehr kurzweiliges Gespräch, finde ich. Wir haben eine ganze Menge über dich erfahren dürfen. Vielen herzlichen Dank dafür und alles, alles Gute für dich.
Das ist sehr nett. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma-Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.